der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses Wort an das Volk Israel, ausgesprochen im Prophetenbuch Jesaja, wir beziehen es auf uns. Warum tun wir das? Die Brücke dazu haben wir gerade gesungen. Durch unseren Glauben an Jesus Christus, unser Vertrauen auf das, was er getan hat für uns und alle Menschen auf dieser Welt und durch die Taufe, die diesen Glauben festmacht, sind wir mit hineingenommen in das Volk, das zu Gott gehört. Und auf dieser Basis, und es ist eine starke Basis, dürfen wir hören, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Entsprechend ist der Predigtext für diesen Sonntag das, was wir manchmal als Taufbefehl beschreiben. Ein Text aus dem Matthäusevangelium, das Ende des Matthäusevangeliums, wo Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern, den 11, die übrig geblieben waren, noch einmal begegnet. Und das Letzte, was er ihnen dort sagt, das sind die Worte, die nun folgen. Ich lese aus Matthäus 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe gerade gesagt, wir bezeichnen diese Worte manchmal als Taufbefehl. Sie sind der Grund dafür, dass die Taufe für uns Christen ein Sakrament ist, eine heilige Handlung. Weil in der Taufe zwei Dinge zusammenfallen. Ein Wort, ein Auftrag von Jesus direkt. Geht hin und macht die Menschen zu seinen Jüngern, zu meinen Jüngern, tauft sie. Ein direkter Auftrag und das verbunden mit einem Zeichen, einem äußeren Zeichen, dem Wasser. Jeder von uns, jede von uns, die getauft ist, ist nass geworden. Ob nun in lutherischer Tradition ein bisschen nass oder in anderen Traditionen völlig durchnässt. Jeder von uns ist nass geworden. Und dieses äußere Zeichen soll uns deutlich machen, dass dieses Ja, das Gott zu uns spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dass das letztlich verankert ist, nicht in uns selber, obwohl unser Glaube, unser Vertrauen eine wichtige Rolle spielen, natürlich. Aber letztlich sind wir verankert, nicht in uns selber und unseren Fähigkeiten zu glauben oder gar gute Menschen zu sein, sondern wir sind letztlich verankert in etwas, was von außen kommt, nämlich Gottes Entschluss, dich und mich zu seinem Kind zu machen. Und dieses von außen kommende Wasser ist ein wichtiges Zeichen dafür. Was immer in deinem Leben kommen mag und wie immer dein Glaube erschüttert werden mag, das darfst du sagen, ich bin nass geworden. Und das ist eine Wahrheit, die nicht an mir hängt, so wie Gottes Ja zu mir nicht an mir hängt. Das vorweggeschickt. Ich persönlich denke allerdings, dass dieses Wort Jesu, den Taufbefehl zu nennen oder den Taufauftrag, es eigentlich nicht im Kern trifft. Eigentlich wäre die bessere Bezeichnung, es ist der Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Warum sage ich das? Wenn man hier ganz wörtlich den griechischen Text übersetzt, dann heißt es, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, zu halten, was ich euch geboten habe. Der Hauptsatz, der Kern des Auftrags, das ist, geht hin zu allen Menschen und macht sie zu meinen Jüngern. Jetzt hat dieses Wort ganz fürchterliche Folgen gehabt in der Kirchengeschichte. Nicht zu Anfang, als die Christenheit noch keine Machtposition hatte. Aber wann immer sich die Kirche mit den Mächtigen verbündet, wird es gefährlich. Und so hat man aus diesem Auftrag hinzugehen zu allen Völkern und zu Jüngern zu machen, ein Instrument der Macht, der Unterdrückung, der Beherrschung, der geistlichen und geistigen Vergewaltigung gemacht. Immer wieder im Lauf der Kirchengeschichte. Und deswegen ist es so schwierig, heute von Mission zu sprechen. Aber im Kern war immer etwas anderes gemeint. Im Kern ist das gemeint, wie Paulus es in Galater ausdrückt. Er sagt, wir sind Gesandte an Christi Stelle. Und als Gesandte an Christi Stelle gehen wir hin zu den Menschen und bitten sie, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die richtige Haltung eines Gesandten an Christi Stadt. Eine bittende Haltung, nicht eine zwingende. Das müssen wir, glaube ich, neu begreifen und neu lernen, uns so senden zu lassen. Aber im Kern geht es bei dem, was Jesus als letztes seinen Jüngern gesagt hat, nach dem Matthäusevangelium, geht es darum, dass wir Gesandte sind, dass wir eine Sendung, eine Mission haben. Und diese Sendung heißt nicht, macht Menschen zu frommen Christen. Diese Sendung heißt nicht, macht sie zu Kirchenmitgliedern, sondern zu Jüngern. Heute würden wir sagen, zu Jüngerinnen und Jüngern. Was ist denn so eine Jüngerin? Was ist so ein Jünger denn eigentlich? Das ist ein Mensch. In dessen Leben oder dessen Leben geprägt ist von seiner Beziehung zu Jesus. Das wäre die einfachste Formulierung, die einfachste Definition, die mir einfällt für das, was ein Jünger, eine Jüngerin ist. Ein Mensch, dessen Leben geprägt ist durch seine Beziehung zu Jesus. Also nochmal, eine Jüngerin, ein Jünger ist nicht jemand, der einen kirchlichen Service in Anspruch nimmt, sondern jemand, der die Gegenwart Gottes in seinem Alltag erfährt. Jetzt gibt es ein Problem dabei. Wir Christen haben ja, wenn wir nun als Gesandte uns verstehen, nicht das beste Image in der Welt. In der Regel, oder was heißt in der Regel, ein Bild wäre, dass Christen so moralinsaure, bildungsfeindliche, homophobe, vorurteilsbeladene Frömmler sind, die nicht an Dinosaurier glauben, aber gewiss sind, dass sie die einzigen sind, die in den Himmel kommen. Und denen der Gedanke auch heimlich gefällt, dass alle anderen in die Hölle kommen. So ist das Bild, das manche Menschen von Christinnen und Christen haben. Und so ein Bild entsteht nicht aus Zufall. Wahrscheinlich haben wir oder Leute von uns dazu beigetragen, dass es dieses Bild gibt. Und ganz ehrlich, ich persönlich, da will ich nicht dazugehören. Wenn das Christsein heißt. Jesus wünscht sich nicht Kirchenmitglieder oder Frömmler in diesem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist es nicht, was er im Sinn hat, als er seine Jünger sendet. Übrigens, das Wort Christ kommt im Neuen Testament nur zweimal vor. Das Wort Mathetes, also Schüler, Lehrling, Jünger, kommt 269 Mal vor. Daran wird schon deutlich, wie die eigentliche Gewichtung ist. Jesus sagt, geht auf Menschen zu. Geht auf Menschen zu, so wie ihr es von mir gelernt habt. Helft. Tut alles, was ihr könnt für sie. Und seid so gute Zeugen für mich, wie ihr irgend könnt, damit ihr sie gewinnen könnt für das, was ich euch anvertraut habe. Zuerst sendet Jesus seine Jünger, die 11 hier, und sie werden ja einen nachwählen, also die 12, und dann alle. Und warum? Damit Menschen, lebendige, mündige Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu werden. Damit Menschen zu Menschen werden, deren Leben geprägt ist von der Beziehung zu Jesus. Warum sollten wir jetzt in die Welt gehen und so etwas für so etwas werben und bitten, wie es Paulus gesagt hat? Dallas Willard, der amerikanische Philosoph und Theologe, hat es mal so gesagt: Es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das in der Schule von Jesus nicht gelöst werden könnte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das zum Beispiel auf IT-Probleme bezieht. Aber die wesentlichen Dinge, die uns in unserem Leben beschäftigen und manchmal binden, die Dinge, vor denen wir Angst haben, also unsere Angst oder unsere Gier oder unser Hunger nach mehr Leben, unsere Neigung zu Gewalt oder zu Rassismus, unsere Probleme mit Einsamkeit und Schuld, unser Verdrängen des Todes, das Leiden und so vieles andere mehr, was unser Leben oft bestimmt, es in Zusammenhang, in Verbindung damit zu bringen, wer Jesus für uns ist, das ist lohnend. Und darin liegt immer wieder Befreiung. Ich möchte kurz 5 Eigenschaften, 5 Charakteristika noch nennen von dem, was Jünger sind. Ein Jünger, erstens, ein Jünger, eine Jüngerin lernt bei Jesus. Zum Beispiel bei dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ein Jünger, eine Jüngerin ist jemand, der zu Füßen Jesu sitzt und hört und keinen eigenen Lebensbereich vor seinem Meister, seinem Lehrer verschließt. Nicht den Umgang mit Geld, nicht Themen wie Streit, nicht Themen wie den Umgang mit unserer Sexualität, nicht Themen wie unsere Herzenshaltung anderen Menschen gegenüber ist. Für Jünger ist charakteristisch, dass sie bei Jesus lernen wollen. Zweitens, ein Jünger lernt, Jesus an erste Stelle zu setzen. Oha! Mit Jesus unterwegs zu sein in seinem Leben ist ein Privileg, ist etwas Besonderes. Und alles andere kann sich da dann einordnen. Unser Umgang mit Geld, unser Zeitmanagement, unser Liebesleben, wo wir Jesus an die erste Stelle setzen, kriegt alles andere einen sinnvollen Platz. Jetzt ist das gefährlich, so etwas zu sagen, denn ganz leicht kann das schief werden und so eine ganz ungute, ein unguter Fanatismus daraus werden. Jesus an erste Stelle zu setzen, heißt aber nicht zu sagen, Gott ist groß und gib ihnen. Jesus an erste Stelle setzen heißt nicht, nur noch Bibeltexte lesen und beten und andere im Leben vergessen. Nein, Jesus an erste Stelle setzen heißt verstehen, wie radikal seine Liebe zu mir und allen anderen Menschen ist. Wo ich Jesus an erste Stelle setze, da tut das auch den Menschen, denen ich begegne, gut. Drittens, ein Jünger wird sich von Jesus an die Arbeit rufen lassen. Jünger hören erst zu, schauen erst zu. Wie macht Jesus das? So haben seine Jünger das getan und so können wir das tun, wenn wir in der Bibel von ihm lesen. Und dann hören Jünger, und jetzt seid ihr dran. Und dann gehen sie los zu denen, die krank sind, um heilsam für sie da zu sein. Dann gehen sie los, um zu vergeben, zu trösten, herauszufordern, liebevoll zu mahnen, zu erklären, was sie verstanden haben von Gott. Und indem wir losgehen zu den Menschen hin, sind wir selber Dazulernende. Und die Grenzen unseres Verstehens, die Grenzen unseres Erkennens, die Grenzen unseres Lebens weiten sich. Viertens, ein Jünger ist nicht allein. Jesus hat eine Gemeinschaft geformt aus seinen Jüngern. Und zwar eine Gemeinschaft von Menschen, die sonst so nie zusammengefunden hätten. Also die Gemeinschaft der Christen, das sind nicht nur unsere netten Freunde und Freundinnen, sondern bisweilen ist das auch eine Zumutung, dass wir mit denen zusammengehören. Aber das soll so. Denn wir sind gerufen, Weggefährtinnen und Gefährten zu sein, verlässlich miteinander unterwegs zu sein. Fünftens und letztens, einen Jünger lässt Jesus nie im Stich. Genau zuhören, ich habe nicht gesagt, ein Jünger lässt Jesus nie im Stich. Oha, natürlich lassen wir Jesus im Stich, so wie seine Jünger das getan haben. Sie haben oft versagt, sie haben Jesus oft enttäuscht, sie haben ihn oft nicht verstanden, sie haben ihn verlassen. Na aber, einen Jünger, eine Jüngerin lässt Jesus nie im Stich. Wir sind keine tolle Truppe. Und die Jünger Jesu waren das nie. Aber Jesus hat sie nicht entlassen und hat gesagt, mit euch hat das keinen Zweck, sondern hat an ihnen festgehalten, ist ihnen treu geblieben und hat immer wieder darum geworben, dass ihr Vertrauen erneuert wird. Es geht, wenn wir uns senden lassen, nie um unsere Kraft und Kompetenz, sondern es geht immer um die Kraft der Liebe, die mit Jesus kommt. Darum geht es, wenn Glaube und Taufe zusammenkommen. Um dieses Commitment, um diese Hingabe. Selbst lernen von Jesus für das eigene Leben und andere einladen, mitzulernen. Dazu sind wir miteinander übrigens gesandt hier in Poppenbüttel. Willst du das? Willst du dabei sein, dich senden lassen? Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre eure Herzen und Sinne in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Amen.